Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir. Jemand, der sich seit über 40 Jahren mit dem Thema Heilfasten beschäftigt, bereits über 90 Bücher geschrieben hat. Also bin mir nicht, ich habe es durchgezählt heute, vielleicht sind es auch schon 100, kommen wir gleich dazu. Und sich in seinem Gesundheitszentrum Tamangar damit beschäftigt, ein Feld ansteckender Gesundheit zu schaffen. Die meisten werden schon erratet haben, es geht um niemand anderen als Rüdiger Dahlke, der das Thema Psychosomatik bekannt gemacht hat, populär gemacht hat und, wie gesagt, eben die meisten Bücher in diesem Bereich dazu geschrieben hat. Hallo Rüdiger.
Ja, hallo Marian. Also es sind, glaube ich, sage immer 64 Bücher. Manche sind ja auch mit anderen zusammengeschrieben. Aber naja.
Ich habe es extra durchgezählt und es waren über 60, die noch aktuell verfügbar sind und dann waren noch über 30, die nicht mehr oder schwer verfügbar sind. Aber genau, ich habe ja das erste Buch von dir gelesen, das war Heilfasten. Ich glaube, das hast du in den 70er oder 80er Jahren geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
79, genau.
Und da ist ja jetzt die Neuauflage 2016 oder 2017 rausgekommen, Heilfasten.
Ja, das Buch hat x Auflagen. Das ist jetzt nochmal ganz überarbeitet worden durch die ganze pflanzlich vollwertige Peacefood-Ernährung und so.
Mhm. Ja, da wäre vielleicht eh ganz kurz interessant. Du hast ja viele Bücher über Heilfasten geschrieben und ich wurde auch schon gefragt, ja, welches ist denn jetzt das Beste?
Also, ich habe gerade eins geschrieben, Kurzzeitfasten. Das ist der einfachste Einstieg. Das kann man sicher sagen. Kommt jetzt gerade raus. Weil das ist ja eigentlich auch schon, dass man einfach nur sozusagen eine lange Fastenzeit in der Nacht macht und dass das Frühstück dann wirklich Fastenbrechen ist, Breakfast, wie die Angelsachsen sagen. Aber der einfachste Einstieg heißt auch jetzt einfach Fasten. Und das Buch, wo am meisten drin ist, auch am breitesten, das heißt bewusst Fasten. Das ist das, von dem du zuvor schon sprachst. Mhm. Das ist eben 79 oder 80 dann rausgekommen und ist immer wieder aktualisiert worden und dann auch mal habe ich es vor ein paar Jahren ganz neu gestaltet, gibt es jetzt als Taschenbuch. Das ist so sicher die günstigste Variante, wo man für am wenigsten Geld am meisten Informationen zum Fasten bekommt. Ich habe auch immer das große Buch vom Fasten geschrieben und so, aber in dem Sinne passt es schon.
Und für die, die dich noch nicht kennen, was ist so deine aktuelle Mission, was sind so deine aktuellen Projekte, die du gerade machst?
Ja, können wir gleich beim Fasten bleiben. Ich habe 37, 38 Jahre immer so 240 Menschen bei Fastenseminaren zum Fasten begleitet. Und jetzt, im letzten Jahr waren das über 7000 Menschen. Wow. Das liegt an diesem Online-Fasten. Mhm. Und weil wir das über die Webinare machen können. Und also da habe ich nochmal viel Engagement auch reingegeben, das Fasten wirklich sehr weit zu verbreiten. Weil jetzt fällt natürlich auch der Faktor raus, du musst reisen, du brauchst ein Hotel, das ist teuer. Inzwischen kostet das praktisch ganz wenig, ein Apfel und ein Ei. Und du kannst sogar noch Geld damit verdienen, über die Affiliate-Systeme, dass du Freunde mit einlädst und so. Das ist jetzt wirklich so eine Therapieform, die war ja früher eigentlich nur von den großen Religionen gestützt. Aber jetzt gibt es wirklich auch viel Wissenschaft dahinter. Also für dieses Buch Kurzzeitfasten, da hatte ich so viele Studien dann, dass man extra Homepage dazu gemacht haben, was gar nicht ins Buch gefasst hätte. Mhm. Das wäre so ein Wunsch von mir, am liebsten, wenn man es mal ganz großspurig nimmt, die christliche Fastenzeit wieder zu beleben, weil es wirklich eine ideale Maßnahme ist, um gesünder zu sein. Und ich mache das schon seit über 40 Jahren für mich in der Karwoche, da ist auch unser Online-Fasten. Machen wir auch zusammen mit dem Veit Lindau, zum Beispiel der Ursula Karven, das ist Omega-Fasten, jetzt in der Osterzeit vor Ostern, dann würde ich gern so eine große Bewegung draus formen, wo wir wirklich das Fasten wie also einen Jungbrunnen entdecken. Das kann unser Immunsystem in einer unglaublichen Weise regenerieren. Es ist wirklich so in die Richtung, was man früher Panacea genannt hat, Allheilmittel. Mhm. Aber ich will natürlich auch, dass die Psychosomatik von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol weiter verbreiten noch. Also auch da, so wäre mein Anspruch. Ich bin ja, werde ja 67 in dem Jahr, sozusagen schon in der Pension. Mhm. Aber ich hätte schon den Wunsch, dass wenn ich dann gehe, dass diese Art von Psychosomatik, die nicht nur Körper und Seele verbindet, sondern auch noch eine spirituelle Dimension da hineinbringt, dass die wirklich bleibt. Dafür schreibe ich, rede ich auch noch weiter. Und Insgesamt wäre mein Wunsch, so ein Feld ansteckender Gesundheit zu bilden. Ja, wir kennen ja alle die ansteckenden Krankheiten, da haben wir viel von gehört. Aber wir können uns natürlich auch mit Gesundheitsmaßnahmen anstecken. Ja, also wir können fasten und uns bewegen, nennt man Fastenwandern. Haben wir noch eine Synergie. Wir können anfangen, unserem Leben eine Basis zu geben, indem wir die Spielregeln des Lebens, also der dritte Punkt, eigentlich die Basis, die Spielregeln des Lebens lernen. Das ist so ein Buch wie Schicksalsgesetz, so ein Schattenprinzip. Ja, wir müssen nicht durch Versuch und Irrtum ein Leben lang lernen. Wir können einfach auch rausfinden, was sind die wesentlichen Gesetze des Lebens und uns dann viel, viel einfacher machen. Das würde ich gerne auch noch vielen Menschen vermitteln. Und eigentlich passen diese, oder tatsächlich passen diese drei Sachen natürlich auch wirklich gut zusammen, weil im Endeffekt können wir natürlich auf dieser Grundlage der Spielregeln des Lebens, der Schicksalsgesetze, des Schattenprinzips auch alle möglichen Dinge besser hinkriegen. Ja, wir können dann die Lebensprinzipien, Urprinzipien lernen, dann verstehen wir auch die Psychosomatik viel tiefer. Aber auch die Säulen der Gesundheit. Ja, also eben Fasten und Ernährung. Und der vierte Punkt, der mir so am Herzen liegt, weil mir einfach Menschen und Tiere am Herzen liegen, auch ist diese Peace Food Richtung. Das war so eins der Bücher, die diese vegane Welle angestoßen haben. Das war so Karin Duwe, anständig essen. Also ich meine nicht reinhauen, sondern mal mit Anstand essen. Und eben dann Peace Food, aber auch Adela Hildmann hat da viel beigetragen, die Jungen dazu gebracht. Ich habe inzwischen ja auch viele Bücher in dieser Peace Food-Reihe geschrieben. Natürlich immer aus dieser ärztlichen Sicht, also das letzte heißt dann Peace Food, die Keto-Kur. Mhm. Das ist einfach eine ideale Ernährung, wenn jemand Diabetes hat, wenn er Krebs hat, wenn er neurodegenerative Krankheitsbilder wie Alzheimer oder Parkinson, MS hat. Mhm. Und das ist auch für die Menschen, die abnehmen wollen, eine gute Chance. Mhm. Also das ist so das Spektrum, das sind so die vier großen Bereiche, für die ich auch bekannt geworden bin. Ich bin auch für Bewegung natürlich im Sauerstoffgleichgewicht, nur ist das Buch dazu kein Bestseller geworden.
Ah ja, auch interessant. Ich würde da gerne noch dranbleiben. Viele, die sich das Interview anhören, ist ja auch so ein paar Instant-Tipps interessant. Also wenn ich jetzt einfach gesünder werden möchte und so vielleicht 3 bis 5 Tipps, die relativ einfach umsetzbar sind. Was wären so da die besten Tipps, die du mitgeben würdest?
Also, einfachste ist wirklich dieses Kurzzeitfasten, dass man einem aufhört, nach einem möglichst frühen Abendessen weiter zu naschen. Das hat einen verblüffenden Gesundheitseffekt. Das kann jeder machen. Also, da ist jedes Wochenende gut geeignet. Man stell dir einfach vor, nächsten Samstag, du schläfst mal aus und bleibst noch ein bisschen im Bett und liest gemütlich was und isst dann einfach erst um 10 Uhr Frühstück. Mhm. Kannst dann immer noch ganz normal um 1 Uhr Mittagessen oder um 2, wie es dir passt. Und machst mal ein frühes Abendessen um 17 Uhr. Ja, dann bist du schon im Kurzzeitfasten drin.
Mhm. Also wie viele Stunden muss das sein oder wie?
Wenn du 8 Stunden isst und 16 Stunden fastest, ist das schon eine ganz ideale Relation. Mhm. Und halt auch schon sehr gesund. Das ginge so leicht. Mhm. Ein anderer wichtiger Tipp wäre, genug gutes Wasser trinken. Ja, also einfach mal schauen. Wir machen immer so einen Wassertest vor unseren Fastenkursen oder Detoxkursen. Ja, Wasser aus reifen Quellen ist das Beste, die von alleine natürlich an die Oberfläche kommen. Ja, das sind bei uns so die 7 Quellen von St. Leonards. Aber kannst du auch noch andere dazu nehmen? Wir haben auch so Aufbereitungsgeräte. Und die Leute tendieren schon zu diesen reifen Quellen. Ganz unabhängig von der Werbung, da ist auch Loredana dabei bei uns, aber das nehmen gar nicht viele Leute, obwohl es so propagiert wird in der Werbung als das Gesündeste. Du kannst es dann wirklich selbst schmecken. Machst deinen Geschmackstest und suchst dir dein Wasser raus. Und wenn du das dann, das kannst du auch leicht trinken, 2 Liter am Tag, das schmeckt gut, das schmeckt süffig, da freuen sich die Leute sogar drauf. Also das ist auch so eine einfache Geschichte. Und eine noch einfache, weil du eigentlich nur einmal am Tag was schlucken müsstest, wäre diese Darmkur. Der Darm ist ja wirklich viel wichtiger, als wir glauben. Der alte österreichische Fastenarzt F.X. Meyer hat schon immer gesagt, der Tod sitzt im Darm. Also Darm wird heute auch von der Schulmedizin entdeckt. Die nennen die Darmflora inzwischen Mikrobiom. Wir wissen, dass wir 10-mal so viele Bakterien im Darm haben als Zellen im Körper. Wir sind also, du und ich und der Rest, mehr ein Bakterienwesen als ein Zellwesen. Wow. Und da gibt es eine, als Fastenarzt haben wir immer natürlich Einläufe empfohlen und so weiter, aber da gibt es schon sehr lange in China so eine Pflaume. Und seit wir diese Pflaume beim Fasten anbieten, machen die meisten Leute gar keinen Einlauf mehr, der ist ja den meisten ein bisschen unangenehm. Und diese Pflaume hat wirklich eine tiefgehende Reinigungswirkung auf den ganzen Organismus. Also es ist ein einfaches, eine kleine Pflaume, x-fach, die ist so fermentiert, eine alte chinesische Ethnomedizin könnte man auch sagen. Mhm. Und die macht so eine tiefgehende Reinigung, kann man sich im Heilkunde, also bei uns www.heilkundeinstitut.at, in unserem Shop kann man die sich bestellen, die ist verblüffend wirksam. Das wären so drei Dinge, die wirklich sehr, sehr leicht gehen. Natürlich gibt es aufwendige Dinge, die dann auch viel bringen. Man könnte mit vielen, wenn man so die besten Medizinzubereitungen aus der ganzen Welt nimmt, so im Sinne der Ethnomedizin, kann man wirklich vieles bewegen, indem man einfach mal nicht einfach nur runterschluckt und schlingt, sondern die richtige Naturheilmedizin schluckt. Wer Lust hat, kann sich da auch mal informieren. Also gibt's so, das wäre mit den Homepages heute so einfach. ethnomed24.de, da findet man viele Dinge. Mhm. Oder das gleiche evolution24.at. Die haben einfach sehr, sehr gute Präparate, so aus dem ganzen Schatz der traditionellen europäischen Medizin und auch der indisch-ayurvedischen, der chinesischen Medizin. Wir könnten uns da oftmals sehr, sehr gut helfen, indem wir zum Beispiel einfach wärmende Kräuter einnehmen, wenn wir so abgekühlt sind. In dieser Coolness-Zeit, in der wir leben, haben ja viele Leute einfach gar keine 37 Grad mehr Temperatur. Sondern die sind wirklich runtergekühlt und viel zu kalt bei 36 Grad. Und wenn du denkst, dass mit jedem Grad Fieber die Abwehrkraft sich verdoppelt, dann kannst du dir gut vorstellen, wenn die von 37 auf 36 Grad sinkt, Temperatur, halbieren wir unsere Abwehrkraft. Und dann wäre es natürlich wichtig, dass wir sozusagen heizen, indem wir uns bewegen, indem wir uns ernähren, indem wir wärmende Dinge reinbekommen. Und zum Beispiel findet sich dazu so einiges auf ethnomed24.de oder evolution24.at. Da kann man selbst fündig werden. Diese Medikamente sind ja auch einfach in der Benennung. Da sieht man gleich, worum es geht. Also gibt es noch eine ganze Menge wirklich gute Tipps. Und wir könnten uns mit vielem, vieles leichter machen.
Also hier so raus, also Heilfasten auf jeden Fall wäre was, dann Bewegung, gesundes Wasser, Quellwasser, was auch immer, und diese Pflaume kann man eben zum Heilfasten auch verwenden. Okay, ja. Sehr schön. Und du hast ja jetzt, doch, wenn man dich ja googelt, dann schon großes Lebenswerk geschaffen, und jetzt wird uns ja, oder mich vor allem interessieren, wie hat denn das alles begonnen? Also als Kind wusstest du dann schon, ich werde Arzt und ich möchte Menschen heilen oder bei der Heilung begleiten, oder was wolltest du als Kind werden?
Also es war ganz anders. Ich wollte als Kind Gärtner werden. Dann hat mir mein Vater erklärt, dass ich studieren werde, und wenn ich dann Gärtner werde, werde ich auch nicht im Garten landen, sondern in irgendeinem Büro. Das hat mich gar nicht gefreut. Dann habe ich umgesattelt auf Förster, weil ich den Wald so gern mochte und immer noch mag. Und dann hat mir mein Vater wieder erzählt, ich werde studieren. Ich kann auch Forstwirtschaft studieren, aber dann lande ich in irgendeinem Ministerium wahrscheinlich. Das war für mich so irgendwie frustrierend. Und Medizin wollte ich nicht, weil ich aus einer Arztfamilie bin. Also Medizin, Theologie und Musik kamen gar nicht in Frage, weil das Ideal in unserer Familie war Albert Schweitzer. So, Evangelo Sociale Humano, dieses Ideal. Meine Mutter hat uns das sehr nahe gebracht. Und ich bin dann eigentlich erst durch einen Studentenpfarrer, einen Freund, dann schon den Friedrich Ehrers, der zu mir gesagt hat, es ist auffällig, wie oft du sagst, dass du nicht Medizin, Theologie und Musik studierst. Und mit dessen Hilfe bin ich dann eigentlich drauf gekommen, dass ich eigentlich tatsächlich am liebsten doch Medizin studieren würde. Und dann habe ich das relativ kurzfristig auch entschieden und gemacht und war da auch immer sehr dankbar. Und ja, und natürlich dann war wieder die Erwartung da, dass ich halt sehr schnell Chefarzt und Professor werde. Und das habe ich dann wenigstens enttäuscht. Also meine Medizin entwickelt für meine Patienten und mich.
Und wie ging es da los? Also jetzt so, du hast dann Medizin studiert, warst dann Arzt, aber man hätte ja ganz normal Arzt nehmen werden können, Impfungen machen können, ganz normal Medikamente verschreiben und so 0815, du bist den anderen Weg eingeschlagen. Woher kam das? Woher kam die Beschäftigung mit der ganzheitlichen Medizin, sage ich mal?
Also ich habe mich immer für die Geschichte der Menschen interessiert, meiner Patienten, bis heute. Ich finde die eigene Lebensgeschichte was unglaublich Wichtiges, Zentrales. Und das, mit dem müssen wir fertig werden. Unsere Geschichte müssen wir annehmen können. Das ist mir bis heute ganz wichtig. Hm. Und in der Klinik habe ich das erfahren, wie wenig Wert die darauf legten, dass man mit den Leuten redet. Ja, das waren dann so Sätze, die mich wirklich irritiert haben. Könnten Sie mal im Rahmen eines Ihrer längeren Gespräche eine Infusion bei der Patientin Meier auf 16 anlegen? Da sagt mir dann der Stationsarzt schon, lass das Gequatsche und mach hier mal Medizin, häng Infusionen an. Oder gedenken Sie auch in Zukunft für 18 Blutabnahmen über eine Stunde zu brauchen? Da ist die Basis, die Botschaft dahinter ist Blut her und nicht reden mit den Leuten. Die können das eh nicht verstehen. So diese Haltung. Und mich hat eigentlich das Gegenteil fasziniert. Und dann bin ich nach dem Klinikjahr, was ich enttäuschend fand, obwohl ich noch, also Professor Begemann, seine Seele von Mensch und ein toller Arzt gewesen, hatte, und also ich habe es nicht mal schlecht gehabt, aber trotzdem, ich hatte dann einfach genug von dem Medikamenten schlucken und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Leute heile werden dabei. Und eher so das Gefühl, dass ich, wenn ich das erleben mache, sogar krank werde davon. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen und habe mir einfach mal Medizin in anderen Ländern angeschaut, in anderen Kulturen vor allen Dingen, in anderen Traditionen, irgendwie in fast, also jetzt nicht gerade in der Arktis, aber sonst in den verschiedenen Kontinenten. Und so bin ich allmählich mehr zu einer komplementären Medizin, einer ergänzenden, naturheilkundlichen gekommen. Und muss sagen, ich habe auch, seit ich 11 bin, meditiert. Weil mein Großvater, der ja auch Arzt war, das auch schon, also der hatte Bücher dazu und da habe ich welche erwischt und fing dann früh an. Und insofern gab es natürlich auch Indienreisen und den Zugang zu einer ganz anderen Medizinbetrachtung. Habe dann auch Homöopathie kennengelernt und so ging das.
Es ist sehr spannend, du sagst mit 11 schon meditieren. Mit 11 haben wir die meisten was anderes im Kopf. Es fordert auch Konzentration und Willenskraft. War dein Großvater so ein großes Vorbild oder warum schon mit 11 meditieren?
Nee, war gar nicht so ein großes Vorbild, konnte gar nicht sein, weil ich wenig mit ihm zu tun hatte. Gab es einige wenige Besuche, weil meine Mutter war mit ihrer Mutter geblieben, hat sich scheiden lassen. Aber mich hat eigentlich die Seele immer fasziniert. Also ich habe mich auch schon ganz früh für Psychoanalyse interessiert, habe dann auch viele Analysestunden erlebt als Patient. Fand es dann zu intellektuell, um wirklich an die Seele dran zu kommen. Und also insofern gab es da immer eine Faszination. So kann man sich vielleicht vorstellen, in dem Sinne wie ein Sherlock Holmes seine Geschichten beschrieben hat. Der hat dann diesen Watson dazu gehabt, der die Seele reingebracht hat. Und der Sherlock Holmes, der war einfach mit seinem Intellekt unterwegs und hat versucht, es zu verstehen. Oder bei Agatha Christie, Miss Marple oder so, ja, mit ihrem Mister, weiß gar nicht, wie er hieß, der die Seele eingebracht hat auch. Ja, da war es der Mann. Aber das sind so zwei Aspekte. Es verstehen, was da los ist. Nur dann kann man es verändern. War mein Gefühl und hat sich auch bestätigt. Und dann noch mit der Intuition und dem Gefühl da reingehen, um es so im Ganzen zu erfassen. Wenn ich heute schaue, viel zu spät habe ich das durch Gerald Hüther eigentlich erst so in der Tiefe richtig erkannt, mit dem ich befreundet bin, gab es ja diesen Aaron Antonovsky, der die Salutogenese entwickelt hat. Ja, also im Gegenteil zur Pathogenese, das haben wir in der Schulmedizin so stark, ist auch wichtig. Die Entstehung von Krankheit ist die Pathogenese. Und dieser Antonovsky, der hat Anfang des letzten Jahrhunderts sich mit dem Gesundwerden beschäftigt. Und da kam auch raus, wir müssen die Dinge verstehen. Und dann erst können wir sie beeinflussen, gestalten, ändern. Also erstens verstehen, dann verändern. Und dann müssen wir sie noch in den Sinnzusammenhang einfügen können, hat er gesagt. Da ist mir dann natürlich sofort Viktor Frankl eingefallen, den ich ja für einen der ganz großen Psychologen halte. Bei dem ging es immer um den Sinn. Und letztlich ist die ganze Krankheitsbilderdeutung, Krankheit als Symbol, da geht es immer darum, es erstmal zu verstehen, was da mit mir passiert, wenn ich Patient bin. Dann kann ich es mit Hilfe der Lebensprinzipien verändern und wandeln. Und dann muss ich es insgesamt in meinen Lebenszusammenhang einfügen, also in meine Lebensgeschichte. Mhm. Das ist so etwas, was wirklich heilend wirkt. So in Zusammenarbeit mit Jürgen Fliege, dem Fernsehfahrer, mit dem ich immer noch befreundet bin, ist mir das auch so klar geworden. Der hat sich immer für die Geschichte der Menschen interessiert. Und selbst übers Fernsehen verblüffende Besserungen bis hin zu Heilungen bewirkt. Da war ich oft in der Sendung. Also das ist so ein Schwerpunkt für mich. Und das Meditieren war für mich der Weg, diese Welt der Psyche besser zu verstehen erstmal und überhaupt mal zu erleben. Ja, also ich bin jetzt 67. Also wir sind ja so sozialisiert, der Indianer kennt keinen Schmerz, der weint nicht, der zeigt ja gar nicht viel Psyche. Hm. Und mich hat die immer so fasziniert. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben, mein Berufsleben als Psychotherapeut verbracht mit der Schattentherapie. Wie sie übrigens heute noch in Johanneskirchen im Heilkundezentrum von meiner ersten Frau Margit weiter betrieben wird, auch mit den Mitarbeitern von damals. Also die Psyche ist was Weibliches. Ja? Mhm. Hebsyche ist der Windhauch, die Anima. Also die Psyche hat mich immer fasziniert und ich habe eigentlich als Psychotherapeut mein Leben der Psyche gewidmet. Und die Psyche ist sowas Weibliches, Anima. Ja, also auch der Bezug zu den Tieren, Animal, sagt man ja im Angelsächsischen. Also hat, glaube ich, da auch seine Wurzeln, dass ich immer Tiere so mochte, was dann wieder zur Ernährungsgeschichte, vegan und so, auch geführt hat. Und die Psyche im Griechischen ist der Windhauch. In dem Kunstmärchen Amor und Psyche, da ist die Psyche so ein urweibliches Wesen. So, die Beschäftigung damit hat mich fasziniert und ich glaube, ich habe im Wesentlichen mehr durch die Meditation meine Psyche kennengelernt als durch die Psychoanalyse, weil die das so analytisch, eben so archetypisch männlich angeht. In der Meditation erlebe ich Psyche, meine nämlich, und das hat mich schon als Elfjährigen fasziniert. Und ich habe trotzdem pubertiert, da muss man sich nicht sorgen. Ich war dann auch Hippie und 68er, habe immer meditiert die ganze Zeit. Das war dann nicht so sehr populär, 68, aber für die Hippies war es sehr gut.
Ah ja, sehr spannend. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Also wo in deinem Leben und in deiner Lebensgeschichte hast du für dich vielleicht persönlich so einen Durchbruch erlebt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Bewusstwerdung? Also was hast du getan und wie hast du es getan, dass du sagst, okay, da bist du wirklich einen großen Schritt weitergekommen?
Ja, also ein großer Schritt war, dass ich dann alles, was ich so an Meditationserfahrungen hatte und was ich gelesen hatte, hat so eine innere Ordnung gefunden in der Zusammenarbeit mit Thorvald Detlefsen. Mhm. Und in der Zusammenarbeit mit Detlefsen habe ich dann auch diese Schicksalsgesetze entdeckt. Das hat mein ganzes Weltbild einfach mal geordnet. Das war so wirklich eine Zäsur, ein Einschnitt in meinem Leben. Ja, das war im Studium dann. Vorher habe ich mich mühselig gesträubt gegen die Pharmakologie, die ich nicht geben wollte. Mhm. Nachdem ich die Schicksalsgesetze verstanden hatte, wusste ich, ich muss auch das kennen, was ich absetzen werde. Und habe die Pharmakologie noch zweimal lernen müssen, ohne Problem. Also die Schicksalsgesetze waren eins und Einschnitt. Dann das persönliche Erleben der Schattentherapie.
Wo hast du das oder wie hast du das erlebt? Hast du dann einfach, warst du bei einem Therapeuten oder wie, oder war das auch mit Thorvald oder wie?
Es war auch mit Thorvald Detlefsen zusammen. Wir haben uns sozusagen gegenseitig therapiert. Mhm. Und ich habe dann viele Leute auch geholfen, darin auszubilden. Und das ist natürlich nicht ideal, wenn die zwei, die den Anfang gemacht haben, sich gegenseitig therapieren, aber wir hatten auch gar keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt. Das war noch so ein großer Einschnitt, würde ich heute auch jedem raten. Erwin Polster, der Gestalttherapeut, hat das mal so schön gesagt, Psychotherapie ist viel zu schade, um Kranken vorbehalten zu bleiben. Also, ich würde das heute noch viel früher gemacht haben.
Ja, verstehe. So, und das heißt dann mit Thorvald Detlefsen, dann hast du über Studium kennengelernt und das war ja so eine Form von Seelenverwandtschaft, Freundschaft und da habt ihr, glaube ich, auch einer der ersten Bücher dann geschrieben. Wie ging es dann weiter?
Also wir waren eigentlich ziemlich konträr. Ich kam so aus dem Sport auch, aus der Hippie-Bewegung, war sozial. Torwald Detlefsen war genau der Gegenpol, der war CSU-Fan. Das war für mich als 68er eher sehr, sehr schwierig. Aber wir haben uns im Denken so gut ergänzt. Ja, wir haben beide so eine Tendenz, mit einem relativ tiefen so Abstraktionsniveau an die Dinge dran zu gehen, also auf die Ebene dahinter zu gehen, von der Platon so sprach, hinter jedem Ding ist eine Idee, Goethe, alles geschaffen ist ein Gleichnis. Da haben wir uns sehr ergänzt. Mein erstes Buch war Bewusst Fasten, was ich dann 1979 geschrieben habe, aber auch schon angestoßen von Torwald Detlefsen. Und dann haben wir Kranker als Weg, war mein drittes, wo ich mitgemacht habe, geschrieben, da ist viel Zusammenarbeit entstanden. Ja, also das war sehr wichtig für mich, ihn zu treffen. Wir haben 12 Jahre dann auch viel miteinander gereist, Seminare kreiert und gehalten, Buch wie Krankheit als Weg eben auch geschrieben. Das war schon ganz wichtig. In der Zusammenarbeit mit ihm in der Praxis habe ich auch die ersten Psychosomatik-Beratungen, Behandlungen gemacht. Auch so ein wichtiger Punkt für mich. Aber ich wollte noch sagen, der wichtigste Entwicklungspunkt in meinem Leben war, glaube ich, Naomi, unsere Tochter, also Tochter von Margit und mir, da wussten wir schon, also ich Ende des 3. Monats, sie dann Anfang des 4. Monats, dass Naomi einen schweren Herzfehler mitbringt. Und ich wusste auch, dass bei diesem Herzfehler die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Down-Syndrom hat, also ein Mongi-Kind ist, sehr groß ist, was sich dann auch bestätigt hat. Und jetzt war das eine sehr anspruchsvolle Zeit. Da fühlten wir uns wirklich sehr gefragt und herausgefordert und angesprochen. Und in der Zeit habe ich viel erlebt. Also da musste ich wirklich so einen Schritt machen in Richtung Erwachsenwerden, die Verantwortung da übernehmen und jetzt dazu stehen, auch zu unserer Philosophie zu stehen. Natürlich haben die ganzen Kollegen zur Abtreibung geraten, weil wir es ja wussten. Wir wussten es natürlich, also wir haben keine Amniozentese machen lassen, weil wir hätten eh nicht abgetrieben. Aufgrund eben der spirituellen Philosophie, und Magie ist auch sehr katholisch, habe ich jetzt auch nicht gewollt. Ich habe auch nie eine Abtreibung gemacht oder nie eine Impfung gemacht als Arzt. Also, aber es hat uns einfach total herausgefordert. Und wie Naomi dann auf die Welt kam, blieb das ja auch eine Herausforderung. Also heute würde ich sagen, es ist unser größtes Geschenk. Das Buch, was wir gerade geschrieben haben, Margit und ich, das heißt die Hollywood-Kur, was Spielfilme über unsere Seele verraten. Und ist so ein Stück Möglichkeit zur Eigentherapie. Das haben wir auch Naomi gewidmet. Die ist wirklich das größte Geschenk in unserem Leben und hat uns wirklich so viel beigebracht, die mir gar keine Psychotherapie beibringen konnte. Aber trotzdem bin ich auch dankbar für die Psychotherapie und auch sehr, sehr dankbar sind wir beide für Naomi und alles, was wir durch sie erfahren durften an Zuneigung und Liebe. Und sie ist auch so ein Gegenpol zu uns. Margit und ich sind so ziemliche Intellekttiger, die eben alles verstehen wollen, um es zu verändern, Richtung gutwärts. Und Naomi hat gar keinen messbaren IQ. Sie ist einfach ganz Emotion und Gefühl und hat uns wirklich reich beschenkt.
Das klingt sehr schön. Und wie alt wart ihr da? War das euer erstes Kind oder?
Ja, Naomi ist unser erstes und einziges Kind. Ich habe nur Naomi als Tochter. Und ich war fast 40 und Margit 35. Also war auch Späteltern. Wir sind jetzt sozusagen Eltern. Oder ich jedenfalls kann das für mich sagen. Vater und Großvater in einer Person. Die Großväter sind alle schon gegangen. Also, ja, ich meine, das war aber auch in Ordnung. Also, wenn ich mit 20 ein Kind gekriegt habe, wo ich selbst noch so Kind war, das wäre auch jetzt nicht ideal gewesen. Und wenigstens mit 40 war ich dann schon so reif, dass ich auch Vater sein konnte.
Sehr schön, sehr schön. Mich würde noch interessieren, und zwar, wo würdest du so denn die größte Scheitererlebnis in deinem Leben sehen? Also wo ging es mal so richtig runter oder vielleicht hast du auch einen Moment, wo du sagst, okay, irgendwie geht's gar nicht mehr weiter. Wann war das und was ist da passiert?
Also, wie ich das erfahren habe, dass Naomi diesen Herzfehler hat und wahrscheinlich ein Down-Syndrom hat, war das schon so ein Schlag. Ich muss sagen, Margit und ich waren beide immer Glückskinder. Wir haben es wirklich sehr gut gehabt. Also ich musste sagen, auch von meiner Familie her. Und der erste Griff in so eine Lostrommel da beim Glückshafen vom Roten Kreuz war auch ein Hauptgewinn, erzählte meine Mutter immer. Mhm. Und dann kam wirklich das wie so ein Einschnitt. Aber da wir es so annehmen konnten, was natürlich noch viel schwieriger für Margit war, ist es auch zu einem großen Glück geworden. Und das, insofern war es gar kein Scheitern, sondern ein Beschenktwerden. Und das andere ist, ich habe so das ganze Geld, was ich so erredet und erschrieben habe, das war ja einiges durch diese Bestsellerbücher. Da habe ich immer geträumt davon, das ideale Fasten- und Meditationszentrum zu bauen mal. Und das habe ich dann auch gemacht mit Tamanga eben in der Südsteiermark. Das ist auch so praktisch schon mediterranes Klima. Idealer Ort, wunderschön. Da haben wir das auch wirklich ganz ideal gebaut. Meiner zweiten Frau. Allerdings bin ich als Hotelier sowas von ungeeignet gewesen und sie auch. Ich habe es wenigstens eingesehen. Und also als Psychotherapeut sagt man den Leuten, auch wenn es manchmal schwer ist, für die Wahrheit einfach. Und als Hotelier muss man ihnen einfach nach dem Mund reden und alles schön reden. Und hat überhaupt nicht gepasst. Und insofern hat es als Hotelbetrieb geführt auch nicht funktioniert. Er hat auch gar keine Lust für Vollauslastung zu sorgen. Und das musste sich aus meiner Sicht gar nicht amortisieren. Aber da kamen dann so viele Zwänge dazu. Und zum Schluss hat dann der Arbeitsdirektor eigentlich den Anstoß gegeben. Er hat dann die Rezeption für zu niedrig befunden. Und also eigentümliche Dinge. Aber schließlich haben wir das wieder beenden müssen. Und das war eigentlich ein großes Scheitern auch an dem Anspruch. Aber ich muss auch wieder aus der heutigen Sicht sagen, ein Segen eigentlich. Weil ich konnte wieder voll das machen, was ich gern mache. Psychotherapeutisch arbeiten oder jedenfalls aktiv sein, Vorträge machen, Bücher schreiben. Das ist das, was meine Seele nährt. Und Gott sei Dank und mit großer Dankbarkeit kann ich auch sagen, hat auch vielen anderen Menschen geholfen in Problemen oder ihnen wieder auf den Weg geholfen. Also das ist mir ein Herzensanliegen. Bücher zu schreiben. Ich schreibe gerade übers Altern, habe mit Gerald Hüther angefangen, aber jetzt schreiben wir beide ein Buch. Er hat schon geschrieben, raus aus der Demenzfalle, meins Altern als Geschenk, das kommt dann im Herbst. Da gehe ich wirklich auf darin. Ja, oder auch dieses Buch, die Hollywood-Kur, den Spielfilm. Wir lieben seit 35 Jahren zusammen Filme, Margit und ich habe die vorher schon gemacht, Spielfilme. Also Bambi, das war auch für mich so ein dramatisches Erlebnis. So was Grässliches wollte ich nie mehr erleben wie in diesem Film. Das war als Kind.
Okay.
Und also das hat mich schon auch dann sehr geprägt. Jedenfalls heute rückwirkend betrachtet, war es ideal, dass wir Tamanga aufgegeben haben als Hotel. Es ist jetzt viel mehr seiner Bestimmung zugekommen. Also ich halte da noch meine Fastenkurse, 12 Wochen im Jahr und die Detox- und Meditationsseminare. Aber ansonsten läuft es unter der Daseinszeit, macht ein Freund von mir, können Leute lernen, vegan anzubauen im Garten. Da können sie lernen, vegan zu kochen, was mir aus vielen Gründen, also auch ein großes Anliegen ist, nicht nur wegen Tierschutz sozusagen, dass dieses Elend mal aufhört, sondern auch eben wesentlich Menschenschutz. Das ist eine humanitäre Katastrophe, dass wir den ärmsten Ländern die Nahrung wegkaufen, um die an unsere Masttiere, in diesen Massentierzuchthäusern zu verfüttern. Es ist eine ökologische Katastrophe, diese Mischkost. Und es ist eine medizinische, das, was mich als Arzt so fordert. Also Peace Food bringt das alles zusammen. Naja, und dass das jetzt dort gelernt werden kann und auch gelehrt wird, auch in Kochkursen und so weiter, Ernährungsausbildung, Peace Food, Ernährungsberater und so, das ist mir ein großes Anliegen. Eine Fastenberaterausbildung kann ich dort weitermachen. Und ansonsten reise ich auch gern rum wieder. Ja, also wenn ich jetzt die integrale Medizinausbildung nehme, dann fahre ich schon nach Berlin. Da bin ich eh geboren. Ich bin in Köpenick eine Woche integrale Medizin 1 oder im Allgäu dann oder bei Frankfurt oder in Wien. Also da fahre ich dann schon zu Leuten eher hin. Das ist auch ökologisch sinnvoller. Und bin eigentlich auch mit diesem Scheitern heute sehr zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ich kann noch ein paar so andere Dinge anführen. Ich habe mir dreimal die Gräten gebrochen, nämlich die Knochen, weil ich nämlich Skifahrer, also meine Sozialisation in Bayern habe ich sozusagen als Skifahrer geschafft. Mhm. Und dann wollte ich auch Skirennfahrer werden oder bleiben. Und da hat das Schicksal mir dreimal die Reiten gebrochen. Ich war niemals schuld bei diesen Unfällen, aber sonst wäre ich gar nicht rausgekommen. Und da bin ich heute auch total dankbar. Das wäre so eine gealterte Werbefläche, hätte vielleicht eine Skischule, also nichts gegen Skilehrer, aber also da bin ich doch schon viel, viel lieber Arzt und mache die Arbeit, die mir am Herzen liegt.
Also das war, bevor du Arzt geworden bist, sozusagen?
Ja, ja, mit okay. 14, 15.
Und da warst du überhaupt auch Leistungssportler, wenn ich das so raushöre, weil du da sehr viel gemacht hast?
Ja, nicht im heutigen Sinne, das war ja damals noch nicht so. Skifahren war eigentlich in Deutschland unpopulär, das gab es nur in Bayern. Und war nicht annähernd auf der Ebene von Österreich zum Beispiel. Hm. Also, aber wir haben das schon sehr, sehr oft und viel trainiert, muss man sagen. Eigentlich hat es schon sowas von Leistungssport gehabt. Und es war auf jeden Fall gut, um hier Fuß zu fassen. Ja, also in Bayern habe ich da erstmal Fuß fassen müssen, dass ich nicht mehr der Saupreis war, sondern der, der in der Zeitung stand, weil er Skirennen gewonnen hatte. Das war schon viel besser im Klassenverbund. Mhm. Und ja, naja, ich bin überhaupt jemand, der viel in Bewegung ist. Ich bin Flüchtlingskind. Mir hat das auch gar nicht viel ausgemacht. Wir sind oft umgezogen. Ich bin dann auch Österreicher geworden. Mhm. Und bin ich heute noch. Und lebe aber jetzt in der Schweiz auch. Meine zweite Frau ist Schweizerin. So lag das nahe. Und bin eigentlich noch viel in Bewegung. Und ziehe rum. Mhm. Und lehre das, was mir wichtig geworden ist.
Jetzt habe ich gerade ganz viele Anknüpfungspunkte. Du sagst Flüchtlingskind. Wer waren für deine Eltern? Von wo kamen die?
Und na, eigentlich nur aus Ostberlin, ehrlich gesagt. Aber das galt in Westberlin. Ja, klar, als Flüchtling. Ja, ja. Und ursprünglich kommen die, also wie der Name Krakow noch sagt, aus Polen. Mhm. Aber das liegt vor meiner Zeit. Also ich bin einfach aus Ostdeutschland. Mal geflohen kann man gar nicht sagen. Ich bin im Kinderwagen über die Grenze geschoben worden. Aber trotzdem galten wir als Flüchtlinge und wurden irgendwie ja ein bisschen anders behandelt, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Aber ja, ist etwas, was auch jetzt bei mir heute noch Mitgefühl mit Flüchtlingen auslöst, das muss ich schon sagen, aber mir insgesamt auch nicht wirklich geschadet hat oder so. Also mein Vater hat mir das auch so direkt so gesagt, ja, wir sind Flüchtlinge und es ist hauptsächlich das Problem von denen, die das für was Schlimmes halten. Und außerdem bist du intelligenter, du kannst es leicht wettmachen. So. Mhm. Das habe ich noch deutlich in Erinnerung. Aber ich merke es, meine Schwester hat gelitten unter diesen vielen Umzügen, die dann kamen. Und ich eigentlich nie. Ich habe die alten Freunde behalten und habe mir neue dazugefunden. Und insofern kann ich auch zwischen diesen drei deutschsprachigen Ländern so gut leben und mache auch viel Arbeit in Italien. In einem Hotel, wo ich da immer bin. Und habe auch gern die Winter eben in Asien verbracht, weil es mir da so viel besser ging. Also diesbezüglich habe ich, wie soll man sagen, gar nicht so eine Verwurzelung an einem Ort. Mhm. Wenn ich heute nach Ostberlin zurückkomme, wo ich geboren worden bin, in Köpenick, und da einmal in einem Jahr eine Woche oder zwei Wochen Kurs halte, ist da nichts von Heimat gefühlt. Das habe ich in diesem Sinne eigentlich nicht. Für mich zu Hause, wo Menschen sind, die ich mögen kann, die mich mögen. Aber ich gehe auch gerne, jetzt bin ich auf einer Gynäkologenwoche hier in Gran Canaria mit lauter deutschen, österreichischen Gynäkologen. Also das ist der Gegenpol sozusagen, lauter Schulmediziner. Da gehe ich auch gerne hin zu einer Auseinandersetzung.
Mhm. Das würde mich interessieren, wie ist das da jetzt? Auf diesen, also wird das da gut angenommen? Ist das da ein richtiger Austausch oder wie kommt das an?
Ja, also das ist inzwischen völlig respektvoll und von gegenseitiger Anerkennung eigentlich geprägt. Ich mache ja auch für die Deutsche Ärztekammer Ausbildungen. Also Arzt für Naturheilverfahren kann man durch 6 Wochen Seminar bei mir machen. Die Ärzte kriegen ihre Fortbildungspunkte, wenn sie zu mir kommen, in die integrale Medizinausbildung. Ich mache sogar Kreuzfahrten mit dem Ethnomediziner Ingo Hober zusammen, wo wir dann die Medizin, die da vor Ort eine Rolle spielt, mit einnehmen im Sinne der Ethnomedizin, aber wo ich auch eben Lebensphilosophie vermittle, die Schicksalsgesetze und die integrale Medizin, diese Wochenkurse. Also das ist inzwischen akzeptiert. Mhm. Und war in anderen Ländern schon vorher, ehrlich gesagt, ganz gut. Also Italien ist kein Problem, auf Kongresse zu gehen, mit den Professoren sich auseinanderzusetzen. Das war immer nett. Mhm. In Deutschland ist es jetzt seit 15 Jahren auch so problemlos und akzeptiert. Ich meine, klar gibt es viel Kritik von mir an der Schulmedizin, aber eher konstruktiv, glaube ich. Mhm. Die haben auch Kritik an meinen Positionen. Da reden wir drüber. Das geht eigentlich gut.
Und woran glaubst du, dass es doch, sagen wir, also Gesundheit ist ein happiges Thema und gerade da werden oft hitzige Diskussionen geführt. Woran siehst du da den Erfolg, dass es jetzt so gut geklappt hat, dass es auch auf gegenseitiges Verständnis beruht? Einfach dein Durchhaltevermögen oder warum ja, ist das jetzt möglich?
Das ist das Durchhaltevermögen der Patienten, ehrlich gesagt, Marianne. Mhm. Weil, also ich habe das erste Buch Krankheit als Weg zur Krankheitsdeutung in dicke Anführungszeichen setzen lassen. Die ganze erste Seite, Anführungszeichen, die ganze letzte Seite. Ich wollte das diskutieren mit den Kollegen, aber die wollten gar nicht richtig. Und es war eine Situation, die habe ich damals gar nicht verstanden. Ich habe sie viel später verstanden. Da habe ich bei Gandhi mal gelesen. Der hat so eine schöne Zusammenfassung geschrieben. Wenn man was Neues in die Welt bringen will, so wie er eben mit der Selbstbestimmung der Inder, dann hat er gesagt, am Anfang ignorieren sie dich. Dann machen sie sich lustig über dich und dann bekämpfen sie dich und dann hast du gewonnen. Und so habe ich das auch erlebt, nur wusste ich das am Anfang nicht. Das Ignorieren habe ich gar nicht fassen können, weil ich das wirklich als wichtig empfunden habe. Mhm. Ich habe schon versucht, in der Doktorarbeit Krankheitsbilderdeutung rüberzubringen, aber das wollten sie eben nicht. Und dann das lustig machen drüber, das hat auch nur kurz gedauert, weil immer mehr Patienten das wollten, also Betroffene. Das Krankheit als Weg, das hat ja relativ rasch die Millionengrenze überschritten. Das ist jetzt bei ein paar Millionen. Mhm. Und das, die Patienten, die dahinter standen, die wollten das einfach. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Die Heilpraktiker haben das sehr schnell übernommen, diese Deutungen. Mhm. Ja, also Symbol steht in vielen Heilpraxen rum. Da habe ich x Fortbildung gemacht bei Heilpraktikern. Die hatten da gar keine Berührungsangst. Die waren viel schneller als die Ärzte bereit, es anzunehmen. Natürlich auch ganz froh, wenn ein Arzt zu ihnen kam. Und die Schulmediziner haben eher am Anfang so ein bisschen auf Nestbeschmutzer gemacht. Mhm. Aber Fakt ist, das hat sich dann gegeben. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass natürlich auch die Schulmediziner gern da sind, wo so viele Patienten sind. Ja, und wenn Millionen auf das abfahren, ja, Krankheit als Symbol, dieses Nachschlagewerk, das steht heute in so vielen Familien und die schauen erstmal nach. Ja, also finde ich ja auch als großes Kompliment, habe ich dann auch schon vor langem mal gehört, hast du es schon im Dahlke nachgeschaut? So. Also, was Besseres kann einem nicht passieren als Autor. Und also von daher ist es natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen eine Machtfrage. Ganz, ganz viele Menschen wollen ihre Krankheiten verstehen, um sie auch aktiv in Eigenverantwortung verwandeln zu können. Und die wollen die einordnen können. Sind wir wieder bei diesen drei Kardinalpunkten der Salutogenese. Mhm. Und ich glaube, alle, die sich wirklich mit Heilung beschäftigen, stoßen irgendwann darauf. Also so wie sich bei der Krankheitsbilderdeutung ergeben hat. Gerald Hüther zum Beispiel, der sich auch wirklich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, der hat es über den Antonowski gerade rausgefunden und mir dann so in einem gemeinsamen Auftritt auf der Bühne in Steinhude nahegebracht. Also diesbezüglich, das sind so entscheidende Schritte. Und die Patienten wollen das auf jeden Fall. Und ich freue mich natürlich wirklich sehr, dass immer mehr Kollegen, nicht nur Heilpraktiker und Heiler, das inzwischen auch so akzeptieren. Verstehen, wandeln, einordnen. Mhm. Und ich habe auch zu all dem gern Bücher geschrieben, Kurse gehalten. Mhm.
Jetzt nochmal ganz kurz zu deiner Lebensgeschichte zurück, wenn du so dein Leben kurz Revue passieren lässt. Was war der beste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast?
Jetzt habe ich dich nicht mehr gehört. Der beste Rat, den ich im Leben bekommen habe.
Genau, der beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast.
Also, ich habe mal in einer spirituellen Gemeinschaft, habe ich mal eine Beförderung verweigert. Und da hat der Chef des Ganzen, der hat dann mit mir drüber geredet. Und zum Schluss hat er gesagt, ich verstehe jetzt, was du meinst und du hast schon recht. Dann hat er gesagt, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Und das ist mir wirklich wichtig geblieben. Wo ich keine Freude habe, da wird es nichts. Deswegen schreibe ich auch nie Bücher als Auftragsbücher. Ich muss immer mein Thema schreiben, was mich gerade bewegt. Dann macht mir das großen Spaß. Mhm. So ähnlich hat es mal Karl Lagerfeld gesagt. Er hat gesagt, wenn es Spaß macht, ist keine Arbeit. So gesehen habe ich in meinem Leben noch kaum gearbeitet, weil ich durch diesen frühen Satz einfach geschaut habe, macht es mir eigentlich Freude? So habe ich mich aus der Schulmedizin befreit, weil das hat mir in der Form einfach keine Freude gemacht. Und ich habe eigentlich mich von denen befreit, aber die auch von mir. Hm. Und weil ich habe ja, bin ja als Protestant getauft und das hat bei mir wirklich angeschlagen. Ich protestiere, wenn es mir nicht passt. Hm. Auf dieser Ebene. Und also von daher muss ich sagen, das waren ganz wichtige Sätze, die mir wirklich auch viel gezeigt haben. Es hat mir mal ein in meinem Leben wichtiger Psychotherapeut auch noch etwas gesagt, der sein Leben eigentlich der spirituellen Psychotherapie gewidmet hat. Der hat sich noch geweigert, mir das erst zu sagen. Ich wollte wissen, was ist die Essenz deines Lebens als Psychotherapeut und spiritueller Mensch. Das kannst du jetzt noch gar nicht, als Psychotherapeut, das kannst du jetzt noch gar nicht verstehen, bist du viel zu jung. Ich habe natürlich gebohrt, wollte das hören. Und er hat dann gesagt, alle, ich sag's dir jetzt, du wirst es erst viel später verstehen. Und dann gesagt, alle echten Gefühle sind oberflächlich, kurz und schnell wechselnd. Und ich habe es natürlich nicht annehmen können. Ich wollte ja wegen der Tiefe der Gefühle Psychotherapeut sein. Aber jetzt mit 66 muss ich sagen, ja, hat eben doch recht gehabt. Mhm. Klar ist man traurig, wenn jemand stirbt. Aber wenn man sich dran klammert, wird es eine Depression. Mhm. Das braucht's nicht. Und ja, also, gut, kann ich noch weitermachen, gibt eine ganze Reihe.
Ganz viele.
Wichtige Sätze.
Vielleicht wichtige Bücher in deinem Leben, Bücher, die dich verändert haben, die dich inspiriert haben?
Also, ich habe früher ganz gern die Märchen gehört und auch gelesen. Ich habe dann so ein moderneres Märchen geliebt, oder tue ich immer noch, die Möwe Jonathan von Richard Bach. Mhm. Aber auch Illusionen von Richard Bach oder Bridge Across Forever. Ich glaube, Brücke über die Zeit, das ist seine Biografie. Mhm. Ganz wichtiges Buch. Mir war immer die Bibel auch wichtig. Da kenne ich mich auch gut aus drin, weil ich natürlich viel Gegenwind bekommen habe, so aus kirchlichen Kreisen. Mhm. Aber die hat mich auch immer, also ist mir immer wichtig geblieben. Ich rede auch gern über Leute, die mit Bibel Ahnung haben. Mhm. Also Eugen Drewermann kann.
Jetzt bist du ganz kurz weg.
Über die Bibel habe ich mal bei einem Frühstück mit Eugen Drewermann gesprochen. Und das war natürlich ein Genuss. Der weiß da viel mehr und er kann die auch wörtlich zitieren. Aber Jürgen Fliege zum Beispiel, mit dem habe ich jetzt viel über das Altern gesprochen. Das hat auch mein Buch Altern als Geschenk sehr befruchtet, weil der kann das eben auch noch besser als ich biblisch belegen und absichern. Das ist für mich natürlich auch ein ganz wichtiges Buch, aber Tao Te King auch und so weiter. Da habe ich viel drüber meditiert. Und ansonsten die Bücher von Gerald Hüther, ein bisschen mehr Hirn bitte, sowas lese ich einfach mit Genuss. Malcolm Gladwell, die Bestseller, die Überflieger und die Outliers oder David und Goliath, also Bücher von Malcolm Gladwell, Tipping Point, mag ich alle gern. Sowas lese ich gern, weil es mit so einer Wissenschaftlichkeit, aber dann doch so geschrieben ist, dass alles gut verstehen können. Das ist ja auch ein Vorwurf, den ich immer früher bekommen habe, dass ich populistisch argumentiere und schreibe. Ich finde es überhaupt keine Schande, dass da ist Popol, das Volk drin und ich will auch so reden, dass die Bevölkerung, die Betroffenen das verstehen können in der Medizin. Das war auch wirklich eins der Erfolgsrezepte, würde ich heute sagen, dass ich das Latein mal rausgelassen habe. Und wenn ich jetzt mit den Gynäkologen hier rede, kann ich es ja wieder nehmen, wenn die das wollen. Aber eigentlich will ich so schreiben, dass die Leute es verstehen können. Aber ich meine, es gibt viele andere, also ich lese halt einfach auch sehr gern und sehr viel, da könnte ich jetzt noch, klar, Der kleine Prinz war auch so ein wesentliches Buch,
ah ja, das wir schon als
Kind vorgelesen haben, natürlich, das ich auch sehr mag.
Also von Kindheit bis jetzt noch in deinem Herzen der kleine Prinz. Okay, sehr spannend. Letzte Frage. Welcher Mensch, abgesehen von denen vielleicht, die du schon genannt hast, hat dich inspiriert in deinem Leben? Inspiriert, etwas zu verändern, inspiriert, die Welt anders zu sehen, egal ob lebend oder nicht lebend, durch Bücher oder wo auch immer.
Also, ich habe wirklich im Gespräch mit Jürgen Fliege viel mitbekommen, den hatte ich aber schon erwähnt, das hat so eine auch spirituell-religiöse Tiefe, das hat mich immer inspiriert. Gerald Hüther, mit dem finde ich sogar auf der Bühne das inspirierend, wenn man zusammen was durchdenkt, mit dem geht sowas, mache ich total gern. Und also gern mit Nikolaus Klein auch über Meditation gesprochen, habe jetzt gerade so ein Buch gemacht, jetzt einfach mit ihm. Habe ich eigentlich von Nikolaus, mit dem ich fast 40 Jahre Zen-Meditationskurse angeleitet habe, und was ist von mir oder von uns beiden, das waren auch inspirierende Gespräche.
Nikolaus, wie heißt der?
Klein. Nikolaus Klein.
Ah ja, Nikolaus Klein. Okay.
Wow, super. Astrologe auch. Also, da gab es eine ganze Menge Inspiration, einfach auch aus Texten oder Cordwell Esselstyn, dieser amerikanische Arzt, Colin Campbell, China Studies.
China Studies.
Ja. Auch sehr inspiriert. Also, aber auch Karin, du war anständig essen. Ja, also mit Anstand essen, wie ich schon sagte, das ist einfach mal so, finde ich, einen wunderbaren neuen Gedanken. Bis dahin hieß anständig essen immer so richtig reinhauen, noch ein Steak. Und die nimmt das Wort mal wörtlich und sagt, ja, anständig essen mit Anstand. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön und dann auch inspirierend. Also da gibt es eine ganze Menge. Helmut Schmidt, den ich ja als 68er überhaupt nicht mochte mit seiner Raketenrüstung, aber den habe ich später auch inspirierend gefunden. Wie der so aufgerufen hat zum Widerstand gegen die EU-Bürokratie, die kriegslüsternde EU-Bürokratie, war ich dann schon baff und wirklich auch relativ beeindruckt. Oder Peter Scholler-Thur, dem habe ich immer gern zugehört. Wenn da hätten wir in der Politik uns so viel ersparen können, der wusste ja immer, wie die Kriege ausgehen, weil der kannte die Länder und die Menschen dort. Also Afghanistan, Irak, das ist ganz genau so geworden, wie der Mann es gesagt hat, weil der sich auskannte. Naja, also solchen habe ich gerne natürlich dann auch zugehört.
Ja, sehr spannend. Ich würde noch stundenlang gerne zuhören. Zeit geht leider dem Ende hin und jetzt wäre noch spannend für unsere Zuhörer. Wo findet man dich? Also wenn man mehr von dir haben will, du hast schon erwähnt, es gibt irgendwie online was von dir, also vielleicht auch für Menschen, die ja nicht in deiner Nähe, nicht in Österreich sind oder da, wo du gerade bist. Wo findet man dich? Und ja, genau.
Am einfachsten auf der Homepage www.dahlke.at Österreich.at. Aber auf Facebook auch, ne? Einfach Rüdiger Dahlke eingeben, da kommt also diese Facebook-Gemeinde irgendwie. Und Gemeinschaft. Es gibt eine Lebenswandelschule, wo, das sind jetzt nur 1500 oder so Menschen drin, aber mit denen kann ich mich noch näher auseinandersetzen. Ja, die können dann auch das Online-Fasten gratis mitmachen oder so. Solche Zusammenschlüsse finde ich ja sehr schön, arbeite auch sehr gerne im Human Trust mit. Menschen brauchen heute so Zufluchtsorte. Ja, und da kann man sich vertrauen, da hat man eine ähnliche Philosophie. Sowohl in der Lebenswandelschule als auch im Human Trust. Und also da jetzt Online-Fasten ist in der Karwoche, kann man über die Lebenswandelschule rein. Das Omega-Fasten kann man auch über meine Homepage dann finden und so weiter. Ich werde in Facebook auch propagieren. Ja, also über das Online ist natürlich am einfachsten. Ansonsten kann man sich von uns auch Programme schicken lassen. Wir drucken für meine Generation auch noch Programme. Pressen sogar noch ein paar CDs für die Damen meines Alters, die einfach nicht downloaden wollen. Aber ansonsten ist natürlich im Internet schon am gescheitsten und am besten. Spart Papier und bringt am meisten Info.
Super, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes nennen, also Facebook oder eben auf dahlke.at oder eben Human Trust mit Veit Lindau und Andrea Lindau zusammen und die Lebenswandelschule, dein Online-Programm. Super, vielen, vielen Dank, lieber Rüdiger. Das Letzte, was für mich noch spannend ist, ob du noch jemanden kennst, wo du sagst, hey, das wäre spannend, wenn der hier interviewt werden würde. Jemand, wo du sagst, hey, wenn die Lebensgeschichte hier publik wird, hört sich jetzt vielleicht nicht passend an, aber das wäre inspirierend für andere Menschen, für andere Zuhörer. Kennst du da jemanden?
Klar, also zum Beispiel Gerald Hüther oder Veit Lindau. Mhm. Also da gäbe es natürlich Jürgen Fliege, falls er noch kommt und mitmacht. Mhm.
Ah ja.
Da gäbe es eine ganze Menge, die, glaube ich, mit ihrer Lebensgeschichte, auch der Volker Zahn, das ist der Gynäkologie-Professor, mit dem ich mal Frauenheilkunde geschrieben habe, und mit Margit, meiner Frau. Ich meine, auch Margit, meine Frau, würde von ihrer Lebensgeschichte gut da hineinpassen, weil sie eben so eine intellektuelle Frau und Psychotherapeutin das Heilkundezentrum leitet, aber eben auch mit die Geschichte mit Naomi hat, die uns so doch beeinflusst und beeindruckt hat. Naja, also.
Super.
Eine ganze Menge, so spontan gesagt.
Super, ja, die werde ich auf jeden Fall anschreiben. Mit einem bin ich hier schon in Kontakt. Vielen, vielen Dank dir.
Den fällt mir noch ein, den Ingo Hobart könntest du auch nehmen, der diese Ethnomed24-Geschichte da macht. Dr. Ingo Hobart, das ist ein Ethnomediziner.
Dr. Ingo Hobart,
Habe ich aufgeschrieben. Auch ein spannendes Leben.
Super. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Rüdiger. In diesem Sinne, wie gesagt, ich werde alles in den Shownotes, auch die Bücher, die wir erwähnt haben, verlinken, und auch alle aktuellen Programme und Links sind dann in den Shownotes zu finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Gern. Ciao. Und euch anderen, die ihr zuhört, natürlich auch. Ciao. Alles Gute.
So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest. Und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und es ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.